Ihr hört Folge 8. Heute haben wir Sven Zimmermann zu Gast. Er ist international unterwegs als Fotograf und als Autor.
Ihr hört gleich, wie sich sein golfblauer 61er Käfer zum Kelloker entwickelte, wie er durch Zufall zum Schreiben von Autoberichten kam und warum seine Fotos in VW-Magazinen rund um den Globus erscheinen.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo, Sven.
Hi, Helge. Hi, Georg. Grüßt euch.
Hallo, Sven. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Für die, die Sven Zimmermann noch nicht kennen oder den Namen noch nicht so häufig gehört haben. Viele werden ihn aus dem VW Speed Magazin kennen, vielleicht aber auch aus Käfer Revue oder MIT, Hot VWs. Ich glaube, da kann man fast alle Magazine auf der Welt aufzählen, für die Sven als freier Mitarbeiter gearbeitet hat. Er hat nicht nur Treffenberichte verfasst, natürlich auch Autofeature geschrieben und fotografiert. Dabei ist Sven eigentlich von Beruf Bauingenieur, 53 Jahre alt und natürlich großer VW-Fan, wie wir alle. Fährt selber einen 61er Faltdachkäfer, der im klassischen California-Look aufgebaut ist. Und mit dem hat er auch schon Leuten wie Jean-Pierre Krämer zum Beispiel ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Aber dazu später mehr. Sven, erzähl uns doch jetzt erstmal, wann und wie dich der luftgekühlte Virus erwischt hat.
Ja, das war bei mir so ein bisschen nicht diese klassische Geschichte, die man immer hört, mit dem im Gepäckabteil hinter der Rücksitzbank gesessen und in den Urlaub gefahren. Meine Eltern hatten nie einen Käfer gehabt. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Oma und mein Opa, die hatten beide einen Käfer gehabt. Der Opa einen hellblauen 1302, die Oma einen beigefarbenen 1300er. Aber das war wirklich so ganz am Anfang und an das erste Auto, wo ich mehr Erinnerung habe, das war bei meiner Oma so ein kastanienbrauner Polo 1. Also da kam es eigentlich nicht her. Es war bei mir eher, als ich so in der 5. Klasse ungefähr war, mein bester Kumpel, der hatte einen großen Bruder, der damals schon Auto gefahren ist. Das war der Thomas Zeltner, den vielleicht auch der eine oder andere kennt. Und der hatte da damals tatsächlich schon ein Käfer Cabrio 1303 mit fetten Typ 4 Motor.
Krass.
Und das hat mich so richtig abgeholt.
Das war ja schon.
Das war ja 82, 83 so rum. Da war Typ 4 im Käfer schon echt eine Ansage. Also da war es ja schon mit den richtigen Leuten unterwegs.
Ja, ja. Also ich komme ursprünglich aus Groß-Gerau und es war auch der Käferclub, Käfer- und Buggy-Club Groß-Gerau. Und die hatten so auch als Slogan gehabt, wir die Jungs mit dem Typ 4. Also da war der Thomas tatsächlich der Einzige. Da waren einige von den Jungs, die dicke Motoren drin hatten.
Ja, ja, ja.
Und wenn Olli, das war damals mein Kumpel gewesen, und ich irgendwie, haben die uns mit zum Fußballspielen genommen oder sowas, und dann saßen wir in diesen Dingern drin, und die haben natürlich dann auch Spaß gehabt, da mal ordentlich aufs Gas zu treten. Das war schon ein großes Kino. Ja.
Und dann hast du angefangen, dich für Autos zu interessieren.
Genau, also ich habe schon immer gern irgendwelche Sachen auseinandergenommen, ob das mein Fahrrad war oder sonst was. Also Schrauben war irgendwie total cool. Mein Catcar damals irgendwie tunen wollen oder sowas. Ja. und dann tatsächlich so früher 80er, 83, 85, ich weiß nicht mehr ganz genau, veranstaltete der Käfer- und Buggy-Club Groß-Gerau auch ein großes Treffen in Groß-Gerau. Das war damals am Messplatz gewesen und die hatten ganz gute Verbindungen auch in die Schweiz und nach in die Niederlande. Und deshalb war da so 300-400 Autos gewesen und da war richtig was los und richtig coole Autos. Und das war, glaube ich, das war spätestens die Situation, wo ich gesagt habe, ich brauche auch so ein Teil irgendwann. Ja.
Aber davor war ja erstmal noch Roller.
Genau. Was ich dann, klar, man wollte mobil sein und das Erste, was ich mir dann geholt habe, war ein 80er-Führerschein und eine Vespa, mit der war ich dann schon ganz gut unterwegs gewesen.
Du glücklicher.
Ja.
Ich 80er durfte ich nie.
Ich auch nicht.
80er überhaupt nicht. Ich durfte auch kein Moped fahren. War immer, nee.
Das ist viel zu gefährlich.
Viel 80er zu gefährlich. Ging.
Ich hätte so gerne ja. MTX gehabt.
Ja,
also meine Eltern waren, glaube ich, auch nicht wirklich begeistert. Ich musste den Führerschein, glaube ich, auch selber zahlen. Da haben sie mir nichts irgendwie dazugegeben. Und tatsächlich hatte ich am ersten Tag mit meinem Roller einen Unfall gehabt.
Oh nein, oh nee. Alle Klischees erfüllt.
Alle Klischees erfüllt, ja.
Was passiert?
Ich bin in so einer abknickenden Vorfahrtsstraße. Da war vorher ein Unfall gewesen und da lagen noch ein bisschen Blechteile rum. Und ich bin mit dem Vorderrad auf ein Blechteil gekommen und wollte natürlich nach links in die Kurve eigentlich. Aber das Vorderrad ist weggerutscht und mein Roller ist dann so geradeaus im Prinzip in ein Auto, das da in die Vorfahrtsstraße reinfahren wollte, so neben den Kotflügel eingeschlagen.
Ja. Und du?
Und ich bin halt schön über den Asphalt gerutscht.
Aber nicht viel passiert.
Nee, die Unterarme waren ein bisschen aufgeschürft und die Hose war kaputt, die Lederjacke war ein bisschen kaputt, aber Roller war Beinschild verbogen, aber das ging relativ glimpflich
aus. Aber deine Beine waren noch heile, deine Beine waren
alles, alles war heile.
Mann, Glück gehabt.
Ist es dann, wie du deinen Autoführerschein hattest, ist deine Karriere hoffentlich besser gestartet?
Die ist besser gestartet, ja. Das war dann, ich glaube, 90 habe ich dann meinen Pkw-Führerschein gemacht. Und das habe ich damals auch echt keinem verraten, dass ich meinen Führerschein gemacht habe.
Warum?
Und ich weiß nicht, ich wollte es irgendwie eine Überraschung, also, okay. Oder dass ich zumindest Prüfung hatte an dem Tag.
Ah, okay.
Und meine Mom kam heim mit ihrem Auto und ist so in die Hofeinfahrt reingefahren. Ich so, oh Mama, lass mich mal fahren. Und hat mich reingesetzt und meine Mutter kriegt Riesenaugen, als ich rückwärts aus der Hofeinfahrt wieder rausgefahren bin. Und da habe ich gebrüllt, ich habe einen Führerschein. Und dann ist meine Mutter noch schnell mit ins Auto reingesprungen. Und dann war die erste Fahrt war zu meiner Schwester und dann auch erzählen, dass ich meinen Führerschein hatte.
Ja. Cool.
Und wann kam dein erstes Auto? Kam das dann gleich oder?
Ja, relativ zeitnah. Also wie gesagt, nachdem ich da tatsächlich auch auf dem Käfertreffen, wo ich eben schon erzählt habe, wirklich wusste, jetzt ich brauche so einen Käfer, habe ich schon angefangen, eine Zeitung zu kaufen. Spermel hieß die. Mhm. Die gab es bei uns immer freitags nachmittags und Spermel? Da gab es immer ganz, ganz viele Anzeigen und sowas. Und da habe ich dann schon immer gesucht nach einem Käfer. Also sollte unbedingt ein Käfer werden zum Anfang.
Ja. Spermel ist bei uns im Süden so ein Anzeigenblättchen gewesen. Da waren Autos, aber auch Haushaltsdinge, Möbel und sowas, alles Mögliche. Ja. Gab es also bestimmt bei euch ähnlich.
Ja klar, sowas gab es bei uns auch. Bei uns war das die Avis, hieß das. Kam auch freitags immer raus, genau wie du beschreibst, mit allen möglichen drin, aber natürlich mit einem riesen Autoteil.
Genau.
Und damals immer noch ein riesen VW-Käferteil, ne? Unfassbar. Und da gab es Käfer, in allen Preislagen konnte man sich Käfer kaufen, ja.
Und da hatte man halt ein Schwarz-Weiß-Bild, ein Schwarz-Weiß-Bild, eine Telefonnummer und 5 Sätze dazu.
Bei uns sogar noch ohne Bild sogar.
Okay, bei uns war schon meistens mit Bild und dann, das war's halt. Mehr konnte man nicht sehen. Und dann hat man angerufen, ist hingefahren. Das hast du gemacht, Sven?
Genau. Das, also wenn ich mir das überlege, ne, der Navi oder sowas gab es ja nicht. Da gab es Rhein-Main-Städte-Atlas.
Na klar.
Ne? Also das war so ein Ringbuch.
Genau, dieses Ringbuch auf dem Beifahrersitz, genau so.
Ohne Witz, wie wir uns da hingefuchst haben manchmal, das war schon wirklich faszinierend. Ne? Und die Anzeigen haben, glaube ich, irgendwie gekostet, auch nach Wörtern oder nach Buchstaben. Und dann waren die halt wirklich extrem kurz gehalten und man musste dann irgendwie schon rauslesen, okay, das könnte was sein. Dann ist man da hingefahren. Und hat sich das Teil angeguckt und tatsächlich war der Käfer auch echt das billigste Auto damals. Mhm. Ja. Und ja, der erste, der war ein ziemlicher Griff ins Klo. Also den hatte ich eigentlich wahrscheinlich noch nicht mal Tage, sondern eher Stunden gehabt. Ne? Ich habe dann meinen Cousin eingepackt, der ein bisschen älter ist als ich und habe gesagt, hier, du kennst dich doch mit Autos auch. Und er so, nö, eigentlich nicht, aber er ist halt schon eins gefahren. Ne? Und dann sind wir da irgendwo hingefahren. Ich glaube, das war am Neckar irgendwo. Und ich meine, das war so ein 65er Käfer. Also auf jeden Fall liegende Scheinwerfer, kleine Rückleuchten. Das Ding war weiß, hatte eine grüne Tür. Ein Luftfilter gab es nicht. Ich glaube, es war nur ein Auspuffrohr dran. Also es war echt eine Katastrophe. Und mein Cousin so Red Flag, nee, kauf den auf keinen Fall. Und ich muss den haben. Und ich weiß noch, der Typ hat am Berg gewohnt und ich glaube, wir sind so bis runter in den Ort gekommen. Dann wollte ich tanken und an der Tankstelle ist das Ding schon nicht mehr angesprungen und war vorbei. Ich habe dann den Typen wieder angerufen, der das Ding verkauft hat. Der kam dann auch noch vorbei und wollte das Auto wieder zum Laufen kriegen, was aber auch tatsächlich nicht geklappt hat. Und der sagte dann zum Glück, komm, ich gebe dir keine Kohle wieder. Und ich bin mit einem blauen Auge aus der Geschichte rausgekommen, ne?
Aber ist geil, so weißer Käfer, grüne Tür, ein Endrohr, den muss ich haben. So ein bisschen Christine-mäßig hat er dich wahrscheinlich angegrinst.
Genau. So muss es gewesen sein.
Lieber Christine.
Ja. Das Auto aus der Hölle war das damals. Ja.
Und du hast aber nicht aufgegeben.
Ich habe tatsächlich nicht aufgegeben. Ich weiß gar nicht, was mich angetrieben hat. Also ich habe dann kräftig weiter nach Käfern gesucht. Und den nächsten, den ich gefunden habe, der war eigentlich nicht viel besser gewesen. Das war ein Ex-Postkäfer. Mhm. Und wer einen Sparkäfer kennt, der muss sich jetzt bei dem Postkäfer noch die Hälfte vom Sparkäfer wegdenken. Mhm. Das war eine solch unterirdische Ausstattung gewesen. Es waren 73er und der hatte auch nur 6 Volt gehabt, damals für die Post. Klar. Der hatte noch nicht mal Schienen für einen Beifahrersitz gehabt, weil die Post natürlich da ihre Päckchen liegen hatte.
Da war so eine Holzplattenwanne drin, ne?
Aber zum Glück, der Vorbesitzer hat da irgendwie Schienen reingebastelt gehabt, also einen Beifahrersitz, da gab es. Der hatte das Ding auch rot lackiert mit einem schwarzen Dach, sah eigentlich ganz witzig aus. Und ich weiß noch, dass viele damals gesagt haben, boah, ist ein wunderschönes Cabrio. wenn sie dann ein bisschen näher gekommen sind, haben sie gesagt, nee, der hat ja einfach nur ein schwarz lackiertes Dach. Ja. hat aber, wie gesagt, auch 73 liegende Scheinwerfer, 6 Volt
gehabt haben.
Kleine Rückleuchten und sowas, ja.
Sven, der wird stehende gehabt haben. Das war wahrscheinlich so wie Sparkäfer. Die hatten ja dann runde Stoßstangen noch, aber stehende Scheinwerfer.
Hupengitter.
Ja. Also ich Hupengitter, bin genau. mir ziemlich sicher, hat der liegende gehabt, aber okay. Es kann sein, dass das auch beim Umbau von dem Typen irgendwie wahrscheinlich gewesen ist, ja. Aber das war schon, also er hatte schon wirklich den ganz alten Look, sage ich jetzt mal.
Ja. Das hatte ich gecatcht.
Ja, ja, den musste ich dann haben. Und dann bin ich auch lang gefahren, also was heißt lang, also eine TÜV-Periode lang, sage ich jetzt mal.
Das war ja lang damals schon.
Das war mit Sicherheit lang.
Das war lang.
Weil man musste sich wegen dem 6 Volt, das auch nicht besonders gut gepflegt war, ein bisschen entscheiden. Möchte ich Scheibenwischer, möchte ich Licht oder möchte ich blinken? Alles zusammen ging einfach nicht.
Ja. Was hast du mit dem? Hast du irgendwelche lustigen Geschichten? Hast du an dem irgendwas frisiert, getuned?
Nee, gar nichts. Also das ist, doch was ich gemacht habe, ich habe, glaube ich, die Endrohre abgemacht und habe die gegen Monza-Endrohre ausgetauscht. Mhm. Und bei den Monza-Endrohren habe ich sogar noch Sieb rausgehauen. Also das war der richtige Sound gewesen. Ich kann mich an eine Fahrt erinnern, an der wir, da war ich mit der Mutter meiner damaligen Freundin unterwegs gewesen und wir sind in einen richtig harten Regen reingekommen und die Scheibenwischer wollten halt, also Licht musste ja sein, aber Scheibenwischer wollten halt gar nicht funktionieren und wir haben dann tatsächlich irgendwas an die Scheibenwischer dran gebunden und haben so eine Kordel in durch die Dreiecksfenster reingelegt und meine, ich sag's aber, Schwiegermutter in Spee war natürlich dann die Schwiegermutter, aber die hat dann an dem Särchen nicht mehr gezogen, dass sich die Scheibenwischer bewegt haben. Aber die war zum Glück sehr, sehr relaxed und das war ganz witzig. Und dann eigentlich habe ich das nicht erlebt, sondern meine Schwester und ich glaube, dafür hasst sie mich noch heute. Die hat so im Nachbarort eine Lehre als Optikerin damals gemacht und ist aber immer so zur Mittagspause nach Hause gekommen zum Essen. Und eines Tages, ich glaube, ich habe mir von ihr das Auto geliehen, ist sie auf jeden Fall mit meinem Käfer gefahren und da war die Hupe verklemmt. Und sie musste auf dem Heimweg an der Berufsschule vorbei und meine Schwester ist dann laut hupend an den kompletten Schülern, die halt vor der Berufsschule standen, vorbeigefahren und alle haben natürlich blöd geguckt. Ja? Und dafür hasst sie mich noch heute und das kriege ich echt noch zuweilen vorgeworfen, dass sie mit dem hupenden Käfer fahren muss.
Das geht beim Käfer ganz schnell, nicht? Ich weiß nicht, wer das kennt, aber die Hupe ist beim Käfer über Masse geschaltet und wenn alles ganz blöd läuft, dann kommt der Zündschlüssel manchmal gegen Masse und dann hupt das Ding. Ne? Also auch so. Das ist auch so ein Klassiker, wie gesagt, der Schlüssel baumelt ja im Auto hin und her und dann mit einmal hupt das Ding, hup, hup, hup und keiner weiß warum und dann, ja.
Exakt so war es damals gewesen. Es war schnell repariert, aber sie war, wie gesagt, die Show vor der Berufsschule.
Ja. Du hattest eine kurze Opel-Phase. Was hat dich dazu bewegt?
Genau, weil das 6 Volt und kein wirkliches Licht und sowas, das war, irgendwann war mir dem Ganzen so ein bisschen überdrüssig gewesen und ich wollte mal ein Auto, was irgendwie wirklich funktioniert und hatte mir dann einen Opel Kadett C City gekauft mit, ich glaube, 60 PS Automatik. Das war ein richtiges Rennsportgerät. Aber ja, genau, dann kam halt auf einmal so ein Opel und ja, das lief auch ganz gut. Und in Rüsselsheim, das ist ganz in der Nähe von Groß-Gerau, also da ist halt auch Opel und Opels waren bei uns halt immer in Massen verfügbar. Und irgendwie gab es immer so 2, 3 Opels, da war dann auch noch ein Opel E-Rekord, ein Opel D-Rekord. Und dann kam auch noch mal ein B-Rekord. Also wie gesagt, alte Autos haben mich immer interessiert und B-Rekord war auch ein richtig cooles Auto.
Aber das 64er war auch voll in dieser Manta-Zeit damals, ne?
Das war ein richtig cooles Ding in so einem hellblau.
Ja, das war zur Manta-Zeit.
Das war zur Manta-Zeit, ne?
Ja, aber also ich sage jetzt mal, dass ja, Manta-Zeit passt ganz gut, aber ich war dann schon, also die noch älteren. Also Manta war für mich schon ein relativer Neuwagen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und was also wenn, dann hat man wirklich C-Rekord, B-Rekord, sowas hat man gesucht. Ja.
Was hat dich zurückgeführt auf den rechten Pfad?
Also tatsächlich war, also der Wunsch, wieder einen Käfer zu fahren, war einfach zu groß gewesen. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Und klar habe ich auch immer noch, also auch als ich die Opels gefahren bin, habe ich mir natürlich immer noch so die Chrom und Flammen und die Hot Cars gekauft und sowas. Ne? Und dann hat man natürlich auch immer mal wieder so einen Käfer drin gesehen. Und nee, also Käfer musste irgendwie schon wieder sein. Und dann bin ich tatsächlich, also es hört sich jetzt immer so lang an, aber man ist ja die Autos nie lang gefahren, also ich nicht damals. Das war immer so, keine Ahnung, Opel-Rekord halt irgendwie für 500 Mark über den Winter und dann war der TÜV weg und dann ging auch das Auto weg. Also waren dann irgendwie schnell wieder auf der Suche nach einem Käfer und hab mir dann, also das war dann tatsächlich auch das erste Auto, wo ich dann mehr in Käfer umgebaut habe. Ich habe mir dann einen 81er Mexiko-beigen Mexikaner gekauft.
Mhm. Ja. Klar, hatte ich auch. Auch einen 81er.
Auch einen 81er. Ja, das ist so die typische Farbe auch für die 81er. Ne? Jo, und das war tatsächlich das erste Auto, wo ich dann so ein bisschen Umbauerfahrung gemacht habe. Das war das erste Auto, wo ich eine verstellbare Vorderachse eingebaut habe und lauter so ein Kram. Ne?
Mit wem hast du das gemacht? Alleine oder?
Nee, das ist so auch eine ganz interessante Sache. Ich kann es heute gar nicht mehr sagen, ob sich der Käferclub, den wir hatten, um den Freundeskreis gebildet haben, also ob der Käfer in den Freundeskreis gekommen ist oder der Freundeskreis sich um den Käfer gebildet hat, das weiß ich gar nicht mehr so. Aber echt viele von meinen Kumpels haben sich dann damals auch Käfer gekauft und sind Käfer gefahren. Und wie gesagt, wir hatten ja, also ich hatte ja so ein bisschen eine Verbindung noch zum Groß-Gerauer Käfer- und Buggy-Club. Aber das waren halt alles so ein bisschen die Älteren und sowas. Und wir wollten dann so ein bisschen was Eigenes machen. Und zwei Kumpels, die wirklich fette Käfer für die damalige Zeit dann auch schon hatten, die kamen aus Möffelden-Walldorf und so haben wir die Boxerschrubber-Walldorf damals gegründet.
Die Boxerschrubber?
Boxerschrubber-Walldorf.
Der Schrubber kennst du, oder? Der, wenn du ein Auto schrubbst, also...
Ja, klar.
Ja, okay.
Genau, nicht so gut behandeln ist Schrubben, sozusagen. Ja, und wie das war dann so die 90er Jahre, ne, wie das halt damals so war, die ganzen Autos, Metallic-Farben, polierte Füchse und so ein Kram. Und ich hatte in so einem Magazin, ein amerikanisches Magazin am Flughafen, nee, Quatsch, ein französisches Magazin war es gewesen, am Flughafen entdeckt, wo Autos drin waren, die es so zu dem Zeitpunkt in Deutschland einfach nicht gab.
Okay.
Ich konnte kein Wort Französisch, aber ich musste mir dieses Magazin kaufen.
Und, super VW sicherlich, ne?
Die Autos unterschieden sich halt damals, die waren eher so in dezenten Originallackierungen, die hatten schmale Reifen vorne, die hatten dicke Reifen hinten, hatten alle, so was ich auf den Bildern sehen konnte, dicke Motoren, große Vergaser. Und das fand ich total cool. Sowas musste ich also auch irgendwie haben. Und habe dann angefangen, tatsächlich meinen Mexiko-Käfer auf die Art und Weise umzubauen. Also natürlich war ich ein
bestens geeignet.
Geprägt durch die Zeit habe ich den Käfer dann mit 195 50er Reifen vorne und 195 60er Reifen hinten ausgestattet. Mhm. Ich hatte mir dann Babyfüchse gekauft, also die Male Gasper, Vierblatt.
Schon Fuchs.
Genau, Vierblattfuchs. Genau.
Sind die nicht von Male?
Die sind von Fuchs.
Echt?
Deswegen ja, ich dachte, die sind von Male. Ja. Naja, es gibt ja noch die Male und die Petrinis.
Und genau, also diese vierblättrigen.
Mit dem vierblättrigen, genau.
Das genau, ist die, die gut auf dem Käfer drauf gingen. Ja, genau. Ja, schon ein bisschen her alles. Genau. Die habe ich mir gekauft damals, wie gesagt, 195 50 vorne, 195 60 hinten, das Auto nur vorne tiefer gelegt, was damals zu dem Zeitpunkt keiner gemacht hat. Auf dem Treffen haben mich alle gefragt, hier, Entschuldigung, weißt du nicht, wie man Käfer hinten tiefer legt? Ich so, doch, doch, aber das soll genau so aussehen. Die stehenden Scheinwerfer hatte ich gelassen. Ich habe dann die Stoßstangen abgeschraubt und hatte hinten, aber ich glaube, das hatte ich aber vorher schon gemacht, erst auf Bügeleisenrückleuchten. Mhm. Also die Elefantenfüße mussten relativ schnell gehen. Und dann habe ich auf Zweikammerrückleuchten umgebaut, Stoßstangen weg.
Lange Hauben?
Da ja die Blinker ja eigentlich in den Stoßstangen drin sind beim Mexikaner, musste ich mir da was einfallen lassen, wo die hinkamen. Und dann habe ich die Stoßstangen Ausschnitte, wo die Halter dran oder durchgeführt werden durch den Kotflügel, die habe ich genutzt und habe da schmale Käferblinker, die eigentlich auf den Kotflügeln oben drauf sind, die habe ich da dran geschraubt. Das sah so ein bisschen aus wie so Hörnchen. Ja, war ein sehr interessanter Look, aber eigentlich gar nicht schlecht.
Wie bist du? Das ist ja eine abgefahrene Idee. Das habe ich auch noch nie gesehen.
Ja, das war so die Not macht erfinderisch. Ich wollte halt nicht in den Kotflügel reinbohren und da neue Löcher reinmachen. Und die Löcher waren da und waren eh halt viel zu groß und hässlich. Und dann
Aber das sah aus wie Stoßstangenhörnchen. Also du hast die Hochkant,
genau. Blinke nach oben, Hochkant da reingeschraubt. Gott. Und das waren so, wären so die ersten Schritte. Ein bisschen später habe ich mir dann bei einem Mini-Händler so Mini-Blinker gekauft. So Lukas-Blinker. Die kamen dann irgendwann mal da dran. Ja, so das waren die ersten Gehversuche Richtung Kellogg.
Hat sie auf lange Haube umgerüstet irgendwie hinten?
Nee, die sind, okay. Die kurzen Hauben sind geblieben. Ja, das war aus heutiger Sicht ein furchtbares Bastelprojekt.
Aber hat ja Spaß gemacht scheinbar.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Und also wie gesagt, die Kumpels, mit denen ich unterwegs war, die haben es irgendwie so auch gar nicht verstanden. Also da waren, wie gesagt, angesagt Metallic-Lacke, Grün-Metallic, Rot-Metallic. Und ich weiß noch, ein Kumpel von mir, der hatte eine Aubergine gehabt, so ein Sondermodell auch von Mexiko-Käfer. Der hatte so da die Zierleisten weggemacht, der hatte die Türgriffe weggemacht und polierte Füchse drauf. Das waren schon richtig coole Autos für die damalige Zeit, aber nicht mein Geschmack.
Das war halt das, was in Deutschland angesagt war. Also das ist ja auch nicht verkehrt. Das ist so quasi der Vorgänger des German Looks, muss man sagen.
Ziemlich edle, ja, ziemlich edle Geschichte sogar. Das ist richtig, waren sehr nobel aus, die Autos, fand ich.
Ja, also die Karren, die so die Kumpels aufgebaut haben, die waren echt schon recht weit vorne gewesen. Da konnte man auf dem Treffen schon auch mal den einen oder anderen Blick auf sich ziehen.
Ja. Ja. Gab es mit dem war der dann immer noch beigefarben, der Mexikaner?
Der ist ein beigefarben geblieben, okay, genau.
Ja. Und hast du da irgendwelche lustigen Anekdoten zu?
Ja, also wie gesagt, der hat man schon einiges miterlebt mit dem Auto. Ne? Also einmal habe ich ein bisschen am Vergaser herumgespielt und habe gedacht, ich kann das Ding ja super tunen, indem ich da die Hauptdüse ein bisschen aufbohre, ne? Und dann mal schnell zusammengeschraubt und das Ding gestartet. Und dann kamen so zwei dumme Zufälle zusammen. Natürlich habe ich den Benzinschlauch nicht festgeschraubt und dann ist der Benzinschlauch abgerissen und das Benzin hat sich quer über den Motor verteilt und es gab einen Rückschlag aus dem Vergaser und auf einmal stand die Karre in Flammen. Ne? Und wie gesagt, meine Eltern haben so eine Toreinfahrt, das Haus ist da oben drüber gebaut und der schwarze Rauch färbte schon so langsam das Haus schwarz. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub gewesen. Es war auch Winter, das weiß ich noch. Mein Kumpel, mit dem ich da geschraubt hat, der ist ganz locker in den Garten hintergegangen, hat den Gartenschlauch angeschlossen. Ich so, brüll ihn noch an, nee, kannst du vergessen, hol die Feuerwehr. Das Wasser ist abgedreht, aber er ließ sich nicht beirren. Und tatsächlich weiß auch nicht, warum, das Wasser war nicht abgedreht und das Auto dann gelöscht. Die Feuerwehr kam trotzdem, auch Brand war ja dann schon gelöscht, deshalb, das war sozusagen ein Fehleinsatz für die, musste ich damals bezahlen, ich glaube 350 Mark. Und das Haus war schön schwarz, als die Eltern aus dem Urlaub zurückgekommen sind, waren die auch not amused. Aber,
Scheiße.
Dem Auto selbst ist dann tatsächlich nichts passiert. Das ist nur ein bisschen, der Lack war hinten ein bisschen verkokelt gewesen. Das hat man ein bisschen sauber gemacht und der Motor lief weiter. Also neu zusammengebaut, ging weiter.
Du hast ja dann 93 Abi gemacht, 94 eine Lehre als Bauzeichner begonnen. Und mit der Lehre kam wahrscheinlich auch die Kohle. Und dann bist du ja Richtung älterer Käfer gegangen.
Genau, also das, wie gesagt, da kam dann, ich weiß noch, ich habe den Mexikaner, habe ich an einen Kumpel, der dann doch ein bisschen Interesse dran hatte, der fand den sehr cool und der wollte sich eigentlich auch so ein Auto dann ähnlich aufbauen. Der hatte sich dann auch einen Top-Mexikaner gekauft. Ich glaube, wir hatten dann die Autos getauscht und das war der beste Mexikaner, den ich jemals hatte. Das war ein samtroter, da war kein Rost, kein gar nichts, war ein super Auto. Mhm. Aber auch der ging irgendwann weg, weil ich halt dann ein bisschen mehr Ahnung inzwischen hatte und tatsächlich was Altes haben wollte. Und weil der so gut war, konnte ich den auch richtig gut verkaufen und hatte mir dann einen 64er Dickholmer, also vor den Sommerferien 64, Dickholmer, aber mit Stahlschiebedach schon.
Cool, gibt's nur ein Jahr. Ja. Die Kolmer mit Schiebedach, ja, cool.
Genau, der war eigentlich vom Vorbesitzer schon umgebaut gewesen, wie man es dann halt damals so gemacht hat. Der hatte 14 Zoll Kübelfelgen vorne, 356er Felgen in 5,5 Zoll hinten, in Wagenfarbe lackiert, war brutal tief. Ich weiß noch, also Static logischerweise, Airride gab es damals nicht. Ja. Man konnte an das an die Reserveradmulde vorne konnte man ein quergelegtes Zigarettenpäckchen nehmen.
Oh, krass.
Ja. Also jeder Kanaldeckel, der ein bisschen zu hoch war, war mir ja. aufgesetzt, irgendwo dran geschraubt und sowas. Aber das also cool aussahen, tat das schon. Ja. Ne?
Das war 1994, gell? Da war
94 muss es gewesen sein, ungefähr, ja.
Das war ja auch ein cooles Gerät dann schon.
Das war ein richtig cooles Gerät. Und den wollte ich dann aber auch nach meinen Vorstellungen umbauen. Also da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch so Füchse im Kopf und natürlich, alle haben wir gelesen, die Bodengruppentherapie, das Ding sollte umgebaut werden auf Schräglenker und so ein Kram. Ja. Das habe ich dann auseinandergenommen. Hat dann auch schon eine Halle gehabt mit einem Freund zusammen und sowas und hab mir dazu noch einen 1303 mit Halbautomatik gekauft. Also hätte er die Halbautomatik hätte ich eigentlich nicht gebraucht, aber die war damals günstig gewesen. Und ich wollte halt unbedingt die Schräglenker-Hinterachse haben. Ne? Und dann habe ich halt angefangen, das Ding auseinanderzureißen. Dann eine Schräglenker-Achse wollte ich da rein. Und dann kam aber tatsächlich mir mein heutiger Käfer über den Weg gelaufen. Das war eine Freundin aus dem Freundeskreis, hatte sich den auch gekauft. Ein 61er Modelljahr, Ende 1960 gebaut. Mhm. Golfblau, Faltdach, ganz originales Auto. Wirklich ein sehr, sehr guter Zustand. Und die kam aber auch nicht so mit dem 6 Volt zurecht. Mhm. Also das hat mir mal ein bisschen Zicken gemacht und sowas. Und ich weiß noch, sie hatte echt auch viel Geld für dieses Auto bezahlt und hat es aber, ich glaube, ein Jahr oder zwei dann irgendwie auch in der Garage stehen lassen. Batterie war hinüber und sowas und sie war ein bisschen genervt und wollte echt kleines Geld für haben. Ich glaube, ich hatte damals noch 3.400 D-Mark für dieses Auto gekauft und so bin ich zu meinem heutigen Käfer gekommen. Es müsste auch so 94 ungefähr gewesen sein. Habe dann aber gedacht, mit dem komme ich einfach viel schneller an mein Ziel, als wenn ich den anderen, den 63er im Prinzip weiterbaue. Habe dann noch den 63er verkauft und habe mir
den 64er meinst du?
Den 64er. Den 64er verkauft und habe mir den gekauft. Und
aber dann hast du deinen blauen Käfer schon 30 Jahre. Also über 30 Jahre schon. Wow.
Krass. Und den hast du dann gleich umgebaut?
Der Sack bist du auch, ne?
Tatsächlich habe ich da ein bisschen Angst gehabt, den umzubauen, weil er einfach in so einem perfekten, originalen Zustand war. Ich habe mir dann Weißwandreifen für das Auto gekauft, bin den ganz original gefahren. Ich weiß noch, zu meinem Geburtstag haben alle meine Freunde zusammengelegt und haben mir einen neuen Faltdachbezug. Das war das Einzige, was so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, war der Faltdachbezug. Und dann habe ich dann mit blauem Sonnenland-Verdeckstoff das Faltdach neu machen lassen und bin den dann erstmal recht original gefahren. Ja.
Boah, klasse. Ja, hätte man vielleicht sogar so lassen sollen, ne? Also mir geht's, ich denke auch mal an meinen 61, meinen 62, den ich habe. Ich habe auch einen 62er Faltdach. Der war auch immer genauso, der war top original ungespeist. Tja, ich habe ihn umgebaut.
Ja,
Sven, ja klar, natürlich.
Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil das gehörte zu der Geschichte dieses Autos und inzwischen bin ich der längste Besitzer dieses Autos. Also ich habe den ja länger als der Vor- oder die Vorbesitzerin, ne? Mhm. Also das ist, also ich habe das natürlich auch, ich sag jetzt mal, so umbauen wollen oder so umgebaut, dass ich da möglichst nichts zerschnitten habe und so weiter. Also ich habe da schon ein bisschen darauf Acht gegeben, als ich den dann umgebaut habe, dass da die Substanz bestmöglich erhalten bleibt. Ja? Aber das, wie gesagt, gehört irgendwie zur Geschichte zu dem Auto dazu, finde ich.
Aber erstmal bist du ja dann original gefahren.
Genau, erstmal bin ich da original gefahren, habe natürlich auch immer noch so einen Softspot für den Kellogg gehabt. Mhm. Ja, ich glaube, das war tatsächlich auch die Zeit, wo ich dich kennengelernt habe, Georg. Also 94 bin ich mit einem Mädel aus dem Odenwald so zusammengekommen und dann gab es da so eine Zeitung, die VW Speed, die ich mir natürlich immer gekauft hatte. Und meine Freundin guckte dann logischerweise auch immer mal rein und lachte irgendwann und sagte, ah, guck mal da, der Name Georg Otto, das so hieß ein Schulkamerad von mir früher. Das ist ja witzig. Ja? Und tatsächlich haben wir dich 96, ein paar Wochen später in Weinheim, weiß ich noch, getroffen. Ich glaube, vor Müller
vor
oder so.
Müller, ja.
Vor so einem Drogeriemarkt. Und sie erzählte sie die Geschichte so, ach, guck mal, der Sven, der kauft sich immer so eine VW-Zeitung und du bist doch auch immer so einen alten VW gefahren und da heißt eine wie du. Ja? Und Georg sagt dann, nee, der heißt nicht nur so, das bin ich.
Ja, ja, stimmt. Da haben wir uns kennengelernt.
Da haben wir uns kennengelernt. Und ja, also durch dich bin ich ja dann tatsächlich auch ein bisschen mehr mit Leuten in den Kontakt gekommen, die sich auch mit Kellogg auseinandergesetzt haben und auch Resto Kellogg und sowas kannten einfach, ne? Die Speed kam raus und es wurde ein bisschen, ich sag's jetzt mal auch durchaus internationaler. Da waren immer mal auch Bilder und Berichte drin von amerikanischen Autos, die es so hier einfach nicht gab. Mhm. Und tatsächlich auch ab und zu halt mal so ein Kellogg-Auto. Und inzwischen wusste ich dann halt auch, was es ist und was es auf sich hat mit dem Kellogg. Und nicht nur aus diesem französischen Magazin, wie ich heute weiß, war dieser Bericht in diesem französischen Magazin, der ging über den relativ bekannten Club oder sehr bekannten Club DKP, der Kleiner Panzers. Und das war 1993 die dritte Reunion von diesem Club. Mhm. Und wie gesagt, gelesen habe ich den Bericht bis heute nicht. Das Magazin habe ich noch immer. Und die Autos haben mir einfach super cool gefallen. Und so bin ich in diesem Stil im Prinzip hängen geblieben. Ich habe zwar dann mal diesen Käfer ein paar Jahre original gefahren, aber dann durch den Georg dann halt, wie gesagt, andere Leute kennengelernt, die das auch ganz gut fanden. Und dann kam so die Idee in mir auf, ich glaube, lang bevor man das, heute würde man Vintage Speed sagen, aber damals gab es dafür eigentlich keinen Namen, habe ich mir gedacht, okay, ich baue so eine Art German Kellogge, ne? Also ich habe mir dann Sprintstars gekauft und habe vorne in 4 Zoll, hinten in 5,5 Zoll, hab da dann auch schmale Reifen vorne, 145er vorne, Firestones und hinten, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, die ersten, die ich da drauf geschraubt haben, waren 275 sogar schon. Also richtig dicke Reifen hinten, schmale vorne. Hab die Originalachse umbauen lassen auf eine verstellbare Achse. Hab den Wagen tiefer gelegt vorne. Und wollte da dann eigentlich einen so eine Richard-Vergaseranlage draufbauen, so ein 34 PS und Richard-Vergaseranlage. Das war dann so ein bisschen so, dass die Optik eigentlich wie so ein Kellogger ist, aber halt doch eher so ein bisschen was zu so einem relativ originalen deutschen Auto gepasst hat.
Eigentlich ein super Plan, ne? Aus heutiger Sicht ein super Plan.
Ja. Aus heutiger Sicht eine super Sache, ne? Und aber einer derjenigen, die ganz, ganz groß an mich dran geredet haben, das Auto umzubauen, das war der uns allen bekannte Herr Otto. Und als das Auto dann endlich gerade umgebaut war, rief er mich an und sagt, hier, sag mal, hast du deine originalen Weißwandreifen noch und so ein Kram? Ich so, was willst du denn jetzt von mir? Natürlich habe ich den Kram noch. Und er sagte, ja, wir planen da ein neues Magazin und für dieses neue Magazin brauche ich ein originales Auto.
Ja, genau.
Und dann habe ich angefangen, die Achse wieder so hoch wie möglich zu schrauben und die Weißwandreifen drauf zu schrauben und das Auto wieder original zu bauen. Ne?
Oh, nee. Ich brauchte für die Käferrevue damals, das habe ich ja in der ersten Episode ein bisschen schon erzählt von. Ich habe ja im Herbst das Okay bekommen, dass ich die Käferrevue 2004 das erste Mal machen durfte. Und dass die Herausforderung war halt, es war Herbst, beziehungsweise der Winter kam. Und die ganzen Autos waren natürlich irgendwie eingewintert. Und ich musste irgendwie gucken, dass ich das Heft fülle mit Fotos und mit guten Autos. Und ich habe gedacht so, ich frage einfach Sven. Ich glaube, das war dann im Frühjahr irgendwie so. Es waren auf jeden Fall bei den Bildern keine Blätter an den Bäumen. Und ihr habt irgendwie so einen schönen Winter- oder Frühjahrstag irgendwie da zum Fotografieren genutzt.
Ja.
Und genau, und da habe ich Sven gezwungen, sein Auto wieder original zu machen.
Ja, ich erinnere mich genau die Fotos. Das waren so schöne Fotos am Rhein. Ja. Oben vom Berg runter hatte ja
Stefan Bauer,
genau.
Ja, da gibt's auch noch eine Anekdote dazu. Stefan hat das, glaube ich, ich glaube, wahrscheinlich dann im November oder so zuerst fotografiert. Also schon mal fotografiert das Auto, aber irgendwie vor so Containern, so im Dunkeln, mit, das sah aus wie so eine Autoschieberecke.
Und das war eine Autoschieberecke.
Es hat überhaupt nicht zu dem Flair und zu dem gepasst zu dem Auto. Und
also Sven passt so eine unseriöse Umgebung.
So. Und hat er mir die Bilder geschickt gehabt und dann habe ich Stefan angerufen und habe gesagt, Stefan, ich muss dich nochmal hinschicken. Da war er super unglücklich, verstehe ich auch. Das habe ich auch nie wieder hinterher gemacht und auch noch nie vorher. Aber da, mir war es einfach wichtig für die erste Ausgabe der Käferrevue, dass alles sitzt. Und dann haben sie halt ein paar Monate gewartet, bis früher war. Und ja, dann sind eben die schönen Bilder mit deiner damaligen Freundin Silke eben am Rhein entstanden.
Wahnsinnig.
Ja, die ersten Fotos, ich weiß gar nicht, warum wir das damals gemacht haben. Wir haben angefangen mit dem Innenraum. Wir haben zuerst den Innenraum fotografiert. Und als es dann echt dunkel geworden ist, das war bei meiner alten Halle, das war so ein Aussiedlerhof gewesen, also so eine große Lagerhalle oder eigentlich nur eine Agrarhalle mitten auf dem Feld. Und der Bauer macht aber nur noch wenig Agrarsachen. Das heißt, die ganze Halle war voller Autoschrauber gewesen. Also da waren das war unterteilt in verschiedene Bereiche. Und das waren aber alles, wie gesagt, Autoschrauber. Und da stand immer irgendwo ein ausgeschlachtetes Auto rum oder irgendwas, was zu verkaufen war. Und dann war es schon relativ dunkel geworden. Und der Stefan machte dann mit viel Blitz und sowas an so einer Containeranlage. Also so Überseecontainer standen da noch. Und den Dingern haben wir das Auto fotografiert. Und aus heutiger Sicht wirklich, wenn du dir so überlegst, das hat wirklich null zu diesem originalen Auto gepasst. Und zweiter Versuch war dann, sind wir zu einer Rheinfähre gefahren, die ja bei uns in der Nähe über den Rhein halt, wie gesagt, geht. Und da ist so ein kleiner Kiosk und das war dann ein wunderschöner Frühlingstag schon gewesen. Es waren zwar immer noch relativ kahle Bäume, aber das hat schon deutlich besser gepasst zu dem Auto.
Viel. Ja. Aber wir müssen ja ein bisschen zurückspulen. Das hat sich ja dann einiges geändert in deinem Leben. Nicht nur was den Käfer angeht, das hatten wir jetzt ja schon. Der hat sich ja dann angefangen, mehr in Richtung Oldspeed oder dann Kellogg zu entwickeln. Das begann ja eigentlich so diese Arbeit für Berichte zu schreiben oder für Magazine. Das hatte ja seinen Ursprung in einem Roadtrip, den wir zwei unternommen haben nach Bordeaux.
Genau. Also dadurch, dass ich dich kennengelernt hat, änderte sich eigentlich mein ganzes VW-Leben so ein bisschen. Also mit meinen Kumpels, den Boxerschrubbern, da waren wir immer auf den lokalen Treffen. Also wir sind auch mal 100 oder 200 Kilometer gefahren, aber wir waren in Deutschland auf den normalen, relativ kleinen Treffen halt immer unterwegs gewesen. Und du hast halt für die Magazine gearbeitet und warst sehr, sehr viel international unterwegs, was ich vorher überhaupt gar nicht gemacht habe. Also klar war ich auf den VW Euros oder sowas, das war aber das Einzige, wo man international unterwegs war, in die Niederlande im Herbst immer, da ist man hingefahren und sowas. Aber ansonsten war ich eigentlich eher auf den kleinen Treffen unterwegs. Und du sagst es dann halt immer irgendwie, oh, hast du Lust mal mitzufahren oder so, ich fahr dahin. Und dann sind wir halt einige Trips zusammen gemacht. Unter anderem haben wir einen großen Trip nach Bordeaux gemacht, was ja rund, keine Ahnung, 1400 Kilometer von uns damals entfernt war. Waren damals Lech Cap Ferré, Super VW, Beach Week war das gewesen. Ein für mich total super Treffen. Das ist ja so in Lech Cap Ferré direkt am Atlantik mit Pinienwälder, Palmen gab es da schon und der DAS VW Club war da. Das ist ein richtig cooler Kellogg Club damals schon gewesen. Autos, die mich interessiert haben. Teilemarkt, wo du super amerikanische Teile kaufen konntest und sowas. Ich weiß noch, dass wir dann als bei dem einen Redakteur, dem Serge Leflick, waren wir damals zu Hause gewesen. Da war auch der DAS-Club und das war für mich das Amerikanischste, was ich im Prinzip bis dahin erlebt habe mit diesen ganzen Kellogg-Autos. Das hat mich total abgeholt. Ne?
Der DAS-Club, also das ist der Autobahn-Scrapers aus Belgien. Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch, weil sie die Ausrichter waren der DAS Drag Days in Bitburg, auf der Bitburg Airbase. Und ich glaube, da ist der DRS besonders bekannt geworden. Ne? Natürlich auch das European Buggin später noch, aber daher kennt man die Jungs vom der erste Autobahn-Scrapers.
Ja. Und die hatten, wie gesagt, damals Kelucker gehabt. Das hatte in Deutschland keiner so Autos. Und das hat mich schon sehr, sehr abgeholt. Und das war ein super geiler Trip. Aber der hatte eigentlich ein doofes Ende, weil von der großen Veranstaltung zurück zu unserem Zeltplatz, also wir hatten auf so einem Zeltplatz, hatten wir so ein Bungalow gemietet, ist uns ein Stein in die Frontscheibe deines 34er geflogen. Und das ist halt, keine Ahnung, kein Sicherheitsglas oder sonst was. Die ist direkt in 100.000 kleine Teile zerbröckelt und war natürlich hinüber. Das war, wir waren ein bisschen gefrustet gewesen und ich glaube, du hast dann auch schon den ADAC angerufen. Die wollten organisieren, dass das Auto halt heimgeschleppt wird, dass wir ein Ersatzfahrzeug bekommen und sowas. Und ich weiß noch, dass der Kobus, der im Prinzip im Chalet nebendran gewohnt hat, noch gesagt hat, ey, das Ding, das kannst du nicht mit so einem Autotransporter heimtransportieren lassen. Das machen die dir kaputt, das geht nicht. Ihr müsst heimfahren auf Achse. Ja. Und der Oliver Bretak, der war damals auch dort unterwegs, der sagte dann, du, ich habe hier hinten im Feld einen VW-Bus gesehen, der ist komplett ausgeschlattert, von dem klauen wir jetzt die Frontscheibe. Und dann sind die losgebrettert und haben von dem VW-Bus die Frontscheibe geklaut und wir haben inzwischen das Auto sauber gemacht, die ganzen Glasscherben rausgeholt und so ein Kram. Und dann kamen die mit natürlich einer Frontscheibe, die nicht annähernd irgendwie auf den 34er gepasst hat. Und dann war es auch der Kobus gewesen, der war mit seinem T3 Camper damals unterwegs gewesen.
Genau.
Und der hat dann gesagt, hier komm, wir nehmen die Matratze aus meinem Bus, haben die mit Klebeband auf den Rahmen des 34ers geklebt. Dann haben wir darauf die Scheibe des VW-Bus geklebt, die auf beiden Seiten, keine Ahnung, 15 Zentimeter übergestanden hat und haben dann von hinten die Matratze ausgeschnitten, dass wir rausgucken konnten.
Ja. Ja. Und dann sind wir 1400 Kilometer heimgefahren und wirklich waren, ich glaube, wir sind morgens um 5 aufgestanden in einem Tag, um auf zu diesem Drag Racing da noch zu fahren. Und wir haben dann nicht mehr geschlafen. Wir sind dann durch die Nacht heimgefahren von Samstag auf Sonntag und waren dann Sonntag irgendwie 14 Uhr, glaube ich, wieder zu Hause und waren ziemlich durch den Wind.
Ziemlich durch den Wind, genau. Es war nämlich Regen angesagt. Natürlich gingen ja die Scheibenwischer, mussten wir ja abschrauben, weil die gingen ja nicht auf diese Riesenscheibe drauf, die auch noch 10 Zentimeter Abstand. Das Auto sah aus, als hätte eine Taucherbrille auf.
Ich wollte gerade sagen, das sah aus, als ob er eine Taucherbrille auf hat, genau. Ja. Georg, die Fotos müssen wir mal raussuchen. Das sieht echt
Das muss man eigentlich mal gesehen haben.
Ja, das kann man echt nicht beschreiben.
Und wie gesagt, wir waren an dem Tag schon echt lang wach und sowas und wir haben dann beschlossen, nee, wir fahren jetzt direkt los und wir bleiben beide wach und wir unterhalten uns ständig, so dass keiner einschlafen kann, dass keiner irgendwie übermüdet ist. Ich weiß noch, wir sind dann ein paar Grasstätten raus und immer mal einen Red Bull und einen Kaffee getrunken und sowas und wir mussten uns, das war abgemacht, die ganze Zeit unterhalten. Und na klar, wenn man dann irgendwann so ein bisschen durch ist, dann kommen ziemlich blöde Sachen raus. Und ich wollte dem Georg noch irgendwie erzählen, dass mein Winterauto damals, mein Ford Fiesta, gerade frisch TÜV bekommen hat und sagte aus irgendeinem Grund, hier, mein Auto hat jetzt 2 Jahre frisch Abi. Und wir haben dann Tränen gelacht und dann kam echt Blödsinn einfach raus. Aber als wir zu Hause waren, kam ich irgendwie auf die Idee, ich muss unser Erlebtes in Worte ein bisschen fassen und habe dann einen zeitungstypischen Bericht im Prinzip über meinen Ford Fiesta mit 2 Jahren frisch Abi geschrieben. Und den habe ich damals dem Georg, ich meine, das war 2002, ne, da hat man noch nicht so Internet, das habe ich dem Georg in die Redaktion gefaxt.
Und ich habe das Joachim Fischer vorgelegt und habe gesagt, guck mal, also ich habe es selber gelesen, habe mich kaputt gelacht und habe es Joachim gegeben, habe gesagt, guck mal, das wäre doch irgendwie ein zukünftiger Schreiber eventuell für uns.
Ich komme auch gar nicht über Gefaxte hinweg.
Aber genau, und dann eine halbe Stunde oder sowas hat es gedauert und Joachim Fischer, der damalige Chefredakteur von der VW Speed, rief mich an und sagte, hey, du hast richtig Talent zu schreiben, ob ich denn Lust hätte, mal was für ihn zu machen. Und er sagt, ja, na klar, super. Dann sagt er, ja, aber ich weiß, du bist ja VW-Mensch, ich brauche niemanden für die VW, aber ich bräuchte jemanden für die Opel-Tuning. Ich könnte ja auch mal eine Opel-Vergangenheit, zumindest ein paar Monate oder ein paar Jahre. ja klar, brauche ich auch mal. Ne? Und dann sage ich, ja, ich gucke auch, ich weiß ja, du bist so altes Zeug und sowas magst, ich schuste dir so die alten Autos zu, also nicht so ein E-Kadett oder sonst irgendwas, sondern halt immer so irgendwie B-Kadett oder ein A-Rekord oder so irgendwas. Und dann habe ich angefangen, diese Sachen für die Zeitung zu schreiben, für die Opel-Tuning damals, ja.
Bevor wir da weiter drauf eingehen, auf deine Journalistenkarriere und Fotografenkarriere, möchte ich aber jetzt doch, jetzt springen wir immer ein bisschen hin und her, ich weiß, aber jetzt müssen wir nochmal zurück, sind wir zurück? Ja, ich glaube nach 2004 zu unserem ersten Trip nach Südkalifornien.
Nee. Ja, aber eigentlich ist es sogar noch ein Stück, also weil das muss so 2002 gewesen sein mit der Zeitungsarbeit.
Stimmt.
Das hat sich ein bisschen
Stimmt,
vor unserem Amerika-Trip gewesen.
Ja, ne? Doch, hast ja. recht, genau. Ja. Weil der Amerika-Trip, also der erste, wo wir zusammen in Südkalifornien waren, der war ja prägend, was dein Auto angeht.
Der war extrem prägend fürs Auto. Ja. Wie gesagt, also ein Softspot hatte ich ja schon immer für den Kellogg gehabt und sowas, sollte ja aber wie gesagt so ein bisschen eher Vintage-Speed-mäßig werden. Aber wie wir alle so sind, wir haben ja nicht nur ein Auto, so hatte ich natürlich auch noch ein zweites Auto. Ich habe auch einen Karmann Ghia, einen 34er. Und den Trip wollte ich eigentlich nutzen, um mir für diesen 34er Doppelvergaser zu kaufen. Also dieser im Prinzip ist ja wie der Typ 3 aufgebaut, also eine Typ 3 Vergaseranlage von Weber. Aber 2004 war das gerade die Zeit, wo das sehr schwierig war, Weber-Vergaseranlagen zu bekommen.
Und wir waren also da IDF.
IDFs, genau. Ja. Wir waren da gerade auch bei Typ 3 Spezialisten in den USA unterwegs gewesen. Und es war einfach nichts zu bekommen für den Karmann. Und dann habe ich aber auch ich habe die Jungs von dem DKP kennengelernt, ich habe die ganzen Kellucker live gesehen, es waren die Geschichten mit den Palmen, ich habe Steve Beecher kennengelernt, der mich mit in seiner Brezel mit dicken Motor mitgenommen hat und irgendwie kam ich dann doch so, ich brauche doch, glaube ich, so irgendwas. Ne? Und dann war es eigentlich eine relativ spontane Entscheidung. Ich weiß noch, wir waren zu fit unterwegs gewesen und das war, man konnte IDFs konnte man schlecht kaufen, aber gerade frisch aufgelegt waren von Weber die 48 IDAs, die spanische Version, die konnte man da als Kit kaufen, knapp über $1,000 mit Saugrohren und Gasgestänge. Das war ein echt guter Preis gewesen. Und ich weiß noch, wir waren, wie gesagt, zu fit unterwegs. Der Georg sollte einen Satz einen Kumpel mitbringen.
Docke, ja.
Ein Docke. Der Jürgen Kirschbaum, der dabei war, wollte sich zwei Satz kaufen. Der Andi Reinhold, der dabei war, der hat sich einen Satz gekauft. Und wir waren bei Piersides Parts.
Damals noch Wieder Parts Unlimited.
Alle Wieder Parts hieß damals, genau. Wieder Parts Unlimited hieß das damals noch. Und ihr steht vorne am Counter und bestellt. Und der Erste sagt, ich hätte gern zwei Satz IDAs. Der Nächste sagt, ich hätte gern einen Satz IDA. Und dann sagt der Jürgen noch, ich hätte gern auch zwei Satz IDA. Und dem Verkäufer, dem sind die Augen übergegangen. Der hat schon gesagt, er macht das Geschäft seines Lebens. Und ich stand so ein bisschen abseits und dachte so, ach komm, Kohle hast du eh dabei. Ja, ich nehme auch so einen Satz IDAs. Und die anderen drei drehten sich um und dachten, was ist denn jetzt los? Und ich so, ja komm, ich mach den Scheiß jetzt mit dem dicken Motor. Ja. Und dann war es beschlossen. Dann habe ich mir IDAs gekauft. Ja. Und Georg, der mich schon die ganze Zeit da so ein bisschen überzeugen wollte, der war natürlich super happy und wir kamen auf die Idee, das müssen wir also abends ein bisschen feiern. Und direkt von unserem Hotel gegenüber, also da war der Highway, Pacific Coast Highway Number One und dann direkt gegenüber war im Prinzip der Strand, aber man musste nochmal an so einem 7-Eleven vorbei. Da haben wir uns dann schön Bierchen geholt in den schönen braunen Plastiktüten zum Strand vor und ich glaube höchst illegal am Strand vorne Bierchen getrunken. Und dann überlegte ich so und dachte, naja, ein bisschen Geld auf dem Konto ist eh noch da und die Teile sind hier in den USA eigentlich viel billiger. Ich könnte eigentlich den Rest vom Motor hier auch noch kaufen, ne? Und dann sagte der Jürgen Kirschbaum, der zu dem Zeitpunkt ja schon einen wirklich sehr, sehr schnellen Ovali hatte, 11-Sekunden-Auto, der auch echt Ahnung hatte und den Motor und sowas, glaube ich, auch viel selbst gemacht hat und so. Und der sagte, oh, an deiner Stelle, ich würde mir einen 2110er bauen mit einer FK10.
Da mal ganz kurz, ich glaube, das haben wir schon mal erklärt, 2110, 1776, das sind alles so die Kubikzentimeterzahlen. Und ja, da sagt man natürlich nicht mehr den Hubraum, sondern 2110 Kubikzentimeter, sondern eben 2110, nur damit wir euch ein bisschen abholen. Und FK10 ist eine Nockenwelle, Ja, aber erzähl weiter, Sven, entschuldige.
Das ist nicht eine Nockenwelle, das ist die Nockenwelle. Die berühmten Engel-Nockenwelle. Ja. Ja, genau, also eine 82er Kurbelwelle und 90-5er Bohrungen. Und wir hatten dann in den Magazinen geschaut und da gab es tatsächlich ein Angebot. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich meine, es waren auch so 1.000, 1.500 Dollar gewesen. Da gab es einen kompletten Satz. Man konnte sich alles aussuchen. Mhm. Der Motorblock war nicht dabei, aber es war Kurbelwelle, Nockenwelle. Ich glaube, Kolben und Zylinder waren dabei gewesen. Pleuel waren dabei. Und man durfte alles aussuchen. Man durfte jeden Hubraum nehmen, den man haben wollte. Und die haben den, jede Nockenwelle durfte man sich aussuchen. Und das war immer ein Preis gewesen. Und so einen Laden haben wir am nächsten Tag aufgesucht und ich habe gesagt, hier 90-5er Kolben und Zylinder, 82er Welle, FK10, da war ein Dichtsatz dabei, alles drum und dran, habe ich mir dann gekauft.
Und ich habe überhaupt keinen Kopf darüber gemacht, wie man die Krabbe nach Hause kriegen könnte, ne?
Genau, wie kriege ich das Zeug jetzt bitte schön nach Hause? Ja?
Und das riecht hier auch was, das hängst du nicht unter den Arm.
Nee, kriegst du nicht und den Koffer halt auch nicht mehr, ne? Das war zum Glück aber so, dass wir, auf jeden Fall Handgepäck relativ viel damals, 12 Kilo oder sowas, ja, mitnehmen durften.
Das war
eine ganz andere Zeit, ne?
Und wir sind dann in so einen Walmart und man muss dazu sagen, Georg hatte sich dann auch entschlossen, noch so einen Satz zu kaufen, hat sich sein Motor auch dort zusammengestellt. Und wir sind dann in so einen Walmart gekommen und haben uns, ich nenne es heute noch mein Kurbelwellenhandtäschchen. Das war so ein Trolley gewesen, den man halt mit ins Flugzeug nehmen konnte, der genau die Abmessung hatte. Und da hat halt top die Kurbelwelle reingepasst. Ja. Und dann hat man da noch ein paar leichte Sachen reingesteckt und sowas. Und den Rest, der ging halt dann so in die Koffer rein und sowas. Und so sind wir dann halt an den Flughafen. Ja. Und
da gibt es ja auch noch eine lustige Geschichte.
Da gibt es eine sehr lustige Geschichte. Also es war ja also eine unlustige Sache dazu. Es war natürlich nach 9-11. Das heißt, jedes Gepäckstück wurde da sehr, sehr gut durchleuchtet. Und so war das auch dort. Wir mussten also an den Schalter, mussten dort unseren Koffer aufgeben. Dann ist es auf den Wagen geladen worden. Man musste bei seinem Gepäckstück dabei bleiben und ist aber zu so einem Security-Teil geschickt worden, wo das dann durchleuchtet wurde. Also das hat dann ein Mitarbeiter von denen geschoben. Man durfte da nicht mehr dran. Und dann ist das in so einer, ja, ich nenne es jetzt mal so halbhohe Trennwände war dann. Man konnte so drüber sehen, dass da so ein Durchleuchtungsgerät war, auf dem oben drauf eine rote Lampe war. Und da standen ungefähr 300 Leute, die halt alle irgendwie in eine Flieger mussten, ne? Und unsere Koffer gingen da durch und auf einmal ging diese rote Lampe an. Und ging dieser Paravan hatte eine Tür gehabt, da ging die Tür auf und dann war da so ein 2 Meter großer schwarzer Security-Typ, der gemeint hat, in die 300 Leute.
Nee, warte, die haben ja erst haben wir ja durch diesen Paravan durchgucken können, wie die Koffer aufgemacht haben.
Die haben dann natürlich reingeguckt, was da drin war. Ja?
Genau,
ja.
Und haben dann da in die Vergaser die Drosselklappen bewegt und da reingeguckt wie in so Fernrohre und haben die Köpfe geschüttelt. Und dann kam der Typ da raus.
Genau, und wir haben uns alle schon im Knast gesehen, ja, und wir müssen das Zeug da lassen. Und dann kam der Typ raus und sagt so, in diese 300 Menschen, die da standen, who are the Volkswagen guys? Und wir so ganz verlegen, so, wir? Und er so, you will go real fast, man, real fast. Hat sich kaputt gelacht und ist wieder zurückgegangen. Ja. Wir haben also echt unsere Koffer nicht wiederbekommen, sondern die gingen tatsächlich dann ins Flugzeug. Wir durften das Zeug mitnehmen und hatten ganz, ganz großes Glück gehabt. Ja.
Wahnsinn.
Ja, so haben wir das Zeug nach Deutschland geschafft.
Genau. Ja, dann kommen wir zu deiner Journalistenkarriere. Also was ich so beeindruckend finde, anfangs hast du ja nur geschrieben für Opel Tuning, das hast du ja schon gesagt.
Genau.
Du hast dann auch angefangen für VW Speed, Gute Fahrt und später auch dann für Kiefer Revue zu schreiben. Mhm. Wie kam das zum Fotografieren? Weil du machst, also ich glaube, viele von euch werden die Fotos schon gesehen haben, die Sven macht, und die sind hervorragend mittlerweile. Also mir fallen da Sachen ein wie vom Michael Moos, der grüne Typ 3 Variant, oder auch von Mark Hähnel, der weiße Käfer. Das sind mega geile Fotos. Wie kamst du dazu, Sven? Ja, gerne.
Also ich hatte, sozusagen geschichtlich, meine Eltern haben Kinos und mein Vater ist auch Kinotechniker. Also wir hatten immer viel mit Fotografie, mit Film und sowas zu Hause zu tun. Und in meiner Jugend bin ich sehr viel Skateboard gefahren und da gehörte coole Skateboard-Fotos natürlich auch immer dazu. Also ich habe schon immer viel fotografiert mit damals halt noch Analogkameras, aber auch eine Spiegelreflexkameras. Das Doofe war damals eigentlich, die Filme zu entwickeln, war immer relativ teuer. Also man hat irgendwelche Einstellungen probiert, hat ein Foto gemacht und dann hat es meistens so 3-4 Tage gedauert, bis man das Foto hatte und der Lerneffekt war damals einfach nicht besonders groß gewesen, ne?
Das war auch teuer, ne? Also kostet ja Geld.
Und das änderte sich natürlich mit der Digitalfotografie. Und wie gesagt, ich hatte großes Interesse am Fotografieren. Und machte dann auch schon für die Speed mal hin und wieder einen Treffenbericht und sowas und habe dann natürlich auch ein paar Bilder und sowas gemacht. Und die kamen aber, also nie kamen meine Bilder in die Zeitung, sondern ich musste das immer irgendwie von jemand was anderem schreiben. Und dann kam aber eine Situation, es war aber auch ein Opel-Treffen, weiß ich noch, wo eigentlich der Fotograf hingeschickt werden sollte, aber das klappte nicht. Aber das Opel-Treffen war nicht so weit von mir entfernt. Und der Martin Santoro war das damals, der rief mich an und hat gesagt, hier, hast du auch eine Kamera? Und ich hatte ja so eine, damals von Canon, aber schon eine digitale Kamera gehabt. Und ich dachte, ja klar, kannst du auch ein paar Fotos machen? So, ja klar, kann ich natürlich auch machen. Und dann habe ich da die Fotos gemacht und habe mir natürlich auch richtig Mühe gegeben, ein paar schöne Fotos zu machen, auch wenn es ein Treffenbericht war. Habe so ein bisschen außergewöhnliche Winkel genommen und so ein bisschen mir halt Mühe gegeben. Und dann war es eigentlich wie beim ersten Mal mit dem Schreiben auch, dass der Martin dann damals gesagt hat, hier, du hast auch echt ein Talent zu fotografieren. Hast du denn schon mal ein Auto fotografiert? Und ich sagte, nee, eigentlich nicht, aber würde ich gern mal probieren, ne? Und dann habe ich mich drauf gemacht und ich glaube, der Martin machte damals einen Vorschlag, ob ich da nicht mal ein Auto fotografieren wollte. Und dann habe ich ein Auto fotografiert und das hat gut geklappt und es kam auch direkt in die Zeitung rein. Ne?
In der analogen, oder in der Zeit des analogen Fotografierens war Fotografieren eben aufwendig. Ne? Das hat Geld gekostet und genau wie du es ja gerade beschrieben hast, man guckt nicht mal eben auf den Bildschirm, ist mal ein Foto was geworden und du hast auch nicht mal eben 10 Fotos geschossen, sondern hast ein Foto geschossen oder 3, wie immer, und musstest dann abwarten, bis der Abzug kommt. Ne? Das war aufwendig alles, ne?
Ja, das war super aufwendig. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit einem Fotografen unterwegs war, mit Jürgen Eberl damals. Haben, glaube ich, von Jens Wunderlichen den blauen Ovali fotografiert, also er. Und dann hat er mir mal die Kamera in die Hand gedrückt, damit ich Mitzieher mache. Mitzieher bedeutet, man steht im rechten Winkel zur Straße, das Auto fährt an einem vorbei und man, also zuerst steht das Auto genau vor einem, man stellt die Kamera darauf ein, die Schärfe, und dann fährt das Auto hin und her und man zieht mit der Kamera mit dem Auto mit. Dadurch wird das Auto scharf und der Hintergrund verwischt. Ne? Genau.
Das Auto fährt 200 auf dem Foto.
Genau.
Ja. Schön dynamische Fotos, ja.
Genau. Und da habe ich einen, was war das, 36er Film? Ich habe schon vergessen, 36, oder? 36er Film, ja.
Ja, das war die übliche Größe.
36er gab es, 24 genau. Oder 36er.
Genau. Da habe ich einen 36er Film durchgeballert. Und jetzt könnt ihr raten dreimal, wie viele Fotos von den 36 so waren, dass das Auto scharf war und der Hintergrund verwischt. 0. So, und das damit, und das, ich weiß nicht, was die Filmentwicklung gekostet hat, aber es war teuer. Und das war ganz klar, durch digitale Fotografieren wusste man halt auch, was man, wenn man das verändert, dann verändert sich das Foto so. Man konnte das Produkt, ja, das Fertige, gleich angucken. Das war
genau, man hatte so einen richtigen Lerneffekt einfach.
Ja.
Und das habe ich, wie gesagt, durch das meine Magazin lesen und sowas, wusste ich ja, wie gute Fotos aussahen und sowas, ne? Und da hatte ich von Anfang an auch einen Anspruch gehabt, was ich mit meinen Fotos machen kann oder machen will. Und ich habe mir, gesagt, ich bin kein Pixelschieber, also ich kann nicht gut mit irgendwelchen Softwaren umgehen oder sonst was, sondern ich will, dass meine Bilder, so wie ich sie habe, aus der Kamera rauskommen. Und dann habe ich relativ früh schon, wenn Stellen zu dunkel waren, habe ich gedacht, okay, da muss man mit dem Blitz arbeiten und hatte mir dann auch eine große Blitzanlage gekauft und sowas, weil dann bist du Herr über Licht und über alles und kannst da halt einfach frei dein Foto gestalten, so wie du es haben willst. Und das habe ich auch, wie gesagt, bei den ersten Fotos dann für die Zeitung sehr, sehr gut nutzen können. Hatte dann, glaube ich, eine ganz gute Lernkurve gehabt, konnte damit schon ganz gut umgehen und hatte dann auch relativ schnell das erste VW Speedcover gehabt. wo meine Fotos direkt aufs Cover vorne drauf gekommen sind.
Boah, was eine Ehre, ja.
Das hattest du ja nicht nur bei VW Speed. Du hattest ja, ich glaube, die August-Ausgabe 2018 von Hot VWs.
Ja, also das ist für mich tatsächlich ein ganz großes Highlight meiner Karriere. Hot VWs ist, ich glaube, das VW-Magazin auf der ganzen Welt. Und die sind also auch auf meine Fotos aufmerksam geworden und sprachen mich dann tatsächlich an, weil ich da einen German-Looker, sage ich jetzt mal, fotografiert, einen gelb-schwarzen Renner. Mit über 200 PS tatsächlich, jetzt schließt sich der Kreis, vom Thomas Zeltner.
Ja. Cool.
Die hatten irgendwo die Fotos gesehen und haben gesagt, ja, dass so Autos, das ist jetzt umgekehrt, so wie wir nicht keine Kelloger in Deutschland oder damals keine Kelloger hatten, hatten die keine Germans-Look-Autos in den USA. Und sie sagten also, sie wollen das Auto unbedingt haben. Und da gingen die Bilder in die USA. Und was mich komplett geflasht hat, Die Bilder haben es aufs Cover geschafft. Und ich glaube, das haben nicht viele deutsche oder europäische Fotografen geschafft, dass sie ein Covershoot von der Hot VWs haben. Und das da bin ich sehr, sehr stolz drauf, sage ich mal. So ein bisschen ein Highlight meiner Karriere.
Ja. Das war ja aber nicht nur bei den, oder ist nicht nur bei den Zeitschriften geblieben. Du hast ja quasi auch Industrieaufträge gemacht.
Genau, also das das weiß ich auch noch. Da waren wir auch wieder mal zusammen auf der Volksworld Show in England. Und dort war auch der Peter Köhmann von CSP. Den werden mit Sicherheit auch manche kennen. Die Firma CSP werden mit Sicherheit viele kennen. Und mit dem kamen wir irgendwie ins Gespräch und er sagte, ach, unser erster Katalog damals, der war so cool gewesen. Und da hatten wir so ein Foto gehabt, das war genauso, wie ich mir das damals vorgestellt habe, so ein bisschen wiedergespiegelt mit all den verschiedenen Modellen, die wir haben. Und die waren so ein bisschen so Fischgrätmäßig aufgestellt, die Autos. Und jeder Typ war dabei. Und sowas würde er gern mal wieder machen. Und dann kamen wir irgendwie, dann haben wir gesagt, hier, wir sind hier auf der Volksworld Show. Also wenn es um alle Typen von Autos geht, die sind mit Sicherheit alle hier, die wir bräuchten. Ne? Und dann kamen wir abends bei einem Bierchen irgendwie auf die Idee, wir versuchen morgen ein Cover zu schießen für den neuen CSP-Katalog.
Custom Speed Parts-Katalog.
Custom Speed Parts, ja. Genau. Und wir hatten dort dann irgendwie auf dem Treffen Leute angesprochen, die richtigen Autos hatten. Die sollten natürlich dann auch, die Farben von Custom Speed Parts sind rot, schwarz, orange und weiß.
Ja, orange, weiß und ja, orange, weiß, schwarz so. Ja, aber ja. Rot, weiß zum Farbschema passte. Klar.
Genau. Und dann haben wir natürlich auch versucht, alle Typen in diesen Farben zusammenzubekommen. Und tatsächlich, das waren, keine Ahnung, 20 Leute am Ende gewesen, die auch alle bereit waren, da zu bleiben. Und dann haben wir vor der Halle der Volksworld Show um, keine Ahnung, 17 Uhr abends angefangen, dort die Autos aufzubauen.
Im März.
Im März, also es war schon kurz vorm Dunkelwerden. Einer hatte noch seinen VW-Bus zur Verfügung gestellt, auf dessen Dach ich gestanden habe, um einen besseren Winkel zu haben. Hab dort dann mein Stativ aufgebaut und alles. Und wir haben dort die Fotos gemacht und sie sind hervorragend geworden. Ja. Und Peter war so begeistert gewesen, er war so glücklich gewesen, dass es tatsächlich dann das Cover vom neuen CSP-Katalog geworden ist. Und das tatsächlich über viele Jahre ist der CSP-Katalog mit dem Cover tatsächlich geblieben.
Ja. Hat noch eine Besonderheit, es ist einmal ja die Vorderseite, also man sieht die Fronten der Autos und auf der Rückseite des Katalogs sieht man wiederum die Hecks des Autos.
Genau. Also wir mussten ja auch nochmal umparken und sowas. Aber wir hatten so einen Spaß gehabt und alle Leute, die da mitgemacht haben, also es war auch sehr international, waren einige Engländer, ein paar Deutsche, ich glaube wahrscheinlich auch noch andere europäische Ausländer, die ja auch noch alle dann irgendwie später zum Zug mussten, also mit der Fähre.
Aus Norwegen, Magni war dabei und so.
Ja. Aufs Festland und sowas. Ja. Aber wir hatten so einen Spaß gehabt, das war einfach ein klasse Abend gewesen. Ja. Ja.
2014, als die VW Speed dann von Delius Glasing Verlag verkauft wurde an den MAV Verlag, da hast du ja ein bisschen größeren Einfluss auch dann auf die Inhalte der VW Speed bekommen, weil du warst ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, eigentlich so der Mensch fürs Luftgekühlte dort, richtig?
Genau, die haben mich sozusagen mitgekauft. Ja, also ich meine, ich war ja freier Mitarbeiter. Aber die schrieben mich dann irgendwann mal an, ob ich halt Lust hätte, auch nachdem es ja beim Dioris-Glasium weg war, ob ich auch Lust hätte, für sie was zu machen. Und ich dachte, klar, mache ich weiter. Und die haben auch die Konditionen im Prinzip 1:1 übernommen. Das war also auch für mich sehr gut gewesen. Und ja, da die Leute nicht so tief in der luftgekühlten Szene drin waren, kamen natürlich auch immer ein paar Anfragen hier, der hat sich vorgestellt, der würde gerne ins Magazin, was hältst du von dem Auto und sowas. Und dann habe ich mir die Sachen immer angeguckt, hey, ja, das ist ein gutes Auto, oder guck mal, das ist ein ganz originaler Käfer vom Motor her und sowas. Der hat ihn zwar von außen ganz gut umgebaut, aber Motor fehlt dann einfach noch ein bisschen. Das ist schwierig, dann einen Bericht rauszumachen, wenn die Motorbilder fehlen und sowas. Und so bin ich dann ein bisschen in die, der Mann fürs Luftgekühlte sozusagen geworden. Ja. Und ich war natürlich auch viel dann immer auf den Luftgekühlten und Treffen unterwegs, hatte den Kontakt zur Szene und konnte da ganz gut beraten, hier, das und das ist Trend, das sollten wir machen, und habe viel Treffenberichte gemacht, habe gesagt, hier, das ist gerade hier der neueste Graben, das machen alle, lass uns da mal was bringen, lass uns da mal was machen. Und das lief ganz gut auch. Ja. War eine tolle Zusammenarbeit.
2019 hast du dann nochmal so ein ikonisches Cover geschossen.
Ja.
Und diesmal für CSP Products, also die quasi die Division von Custom and Speed Parts, die eigene Teile.
Die Eigenmarke, ja.
Die Eigenmarke, genau.
Genau, danke. Genau. Ja, Peter kannte mich ja dann inzwischen schon ganz gut, und ich hatte auch zwischendrin, habe ich für ein paar andere Kataloge oder ein paar Anzeigenbilder für ihn gemacht. Also da hatten wir schon immer eine ganz gute Zusammenarbeit, und dann kam er da auf die Idee, im Prinzip ein altes VW-Prospekt war das gewesen.
Ja, das war die Idee, war tatsächlich von mir. Wir brauchten irgendwas Ikonisches. Damals habe ich für CSP gearbeitet. Du hattest schon das Cover gemacht, das Beste, das man machen konnte mit allen Typen. 2012, wir wollten aber irgendwie was Neues. Und dann kam mir das in den Sinn, diese alte Werbung von VW mit diesem Parkhaus. Das gab es als Kalenderblatt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, als was noch alles. Helge, weißt du, was
das ist? Ich kenne es als Bildschirmhintergrund, klingt bescheuert, aber als Bildschirmhintergrund ist es sehr bekannt geworden. Wo das Foto genau herstammt, weiß ich nicht. Aber genau,
also es ist von VW auf jeden Fall genutzt worden.
So ein Parkhaus von vorne, man sieht die verschiedenen Stockwerke, von außen eben halt, und in den verschiedenen Stockwerken stehen verschiedene VWs.
Genau, und da habe ich gedacht, dass Peter will diese verschiedenen VWs, dass das transportiert wird, und das wäre, wenn man dieses Bild reproduziert. Und dann habe ich erstmal recherchiert, wo dieses Parkhaus ist, aber habe ich nichts so rausgefunden. Und dann habe ich recherchiert, wo es ein Parkhaus gibt, wo man gegenüberstehen kann, um da rein zu fotografieren, um die Höhe zu haben. Genau. Und dann bin ich auf ein Parkhaus gestoßen, das zur Frankfurter Messe gehört. Genau. Und da haben wir dann im Mai 2019 das Cover für den CSP Products Katalog geschossen.
Das war echt kompliziert, weil du musst dir vorstellen, oder ihr müsst euch vorstellen, wir brauchten ein Parkhaus, wo keine halbhohen Betonwände sind. Also man musste schon, das musste irgendwie offen sein. Man musste von vorne reingucken können in das Parkhaus, damit man die verschiedenen Gesichter der verschiedenen VW-Typen, also VW Bus, Käfer, Kühl und so weiter, Gier, dass man die alle so sehen kann. Ne? Also das war aufwendig, ne? Auch von der Recherchearbeit hier einfach erstmal.
Ja. Also die zwei Fotos, einmal Front, einmal Heck, die haben uns tatsächlich auch den kompletten Tag gebraucht, bis das alles eingestellt war, bis das genau gepasst hat, etc. War aber auch wieder ein super Tag. Wir hatten ja auch dafür, oder du, Georg, hattest ja dafür ganz, ganz viele Leute aus der VW-Szene wieder organisiert, die da hingekommen sind mit ihren Autos und sowas. Wir haben tatsächlich, ich glaube, das komplette Parkhaus an dem Tag gemietet.
Richtig,
ne? Ja. Das heißt, der Rest war leer von dem Parkhaus, und wir konnten uns da gut austoben.
Sorry, muss man sich mal vorstellen, das Parkhaus zu mieten.
Aber war auch super gewesen. Danach sind wir tatsächlich noch aufs Dach ganz nach oben, haben oben noch ein paar Fotos gemacht mit allen Autos und haben noch Pizza bestellt und haben noch Pizza gegessen oben auf dem Dach vom Parkhaus. Also auch da, Spitzentag, super rausgekommen. Der Auftraggeber Peter war super glücklich gewesen. Und wie gesagt, glückliche Kunden, perfekt. Für mich konnte es auch nicht besser sein.
Ja. Helge, weil du gesagt hast, ja, vorstellen, ein ganzes Parkhaus zu mieten, man muss dazu sagen, das ging nur, weil A, keine Messe war und deswegen das Parkhaus nicht benutzt wurde, und B, haben die uns auch einen wirklich, wirklich sehr fairen Preis gemacht. Wir waren einen halben Tag da, also 4 Stunden, glaube ich, ein bisschen länger.
Ich glaube, wir waren ganz schön ein Stück länger.
Oder 6 Stunden insgesamt. Ich glaube, wir haben, also es war, die haben auf jeden Fall einen fairen Kurs gemacht, muss man dazu tatsächlich sagen.
Ich will es auch nur ganz kurz erwähnen, aber da schlägt man CSP Hayatz eben halt wieder sehr durch, weil wir, also wir haben ja nur beide bei CSP gearbeitet und man war da natürlich sehr involviert in die ganze Geschichte und ich weiß nicht, mit wie viel Aufwand das verbunden war, auch mit, naja, natürlich auch mit finanziellen Aufwand und so weiter. Und es war schon eine tolle Zeit, was man alles so gemacht hat früher und was man, ja.
Und mit viel Herzblut. Also die ganzen Leute, muss man dazu sagen, die dahin kamen, die haben nichts dafür bekommen. Die haben natürlich einen Katalog bekommen dann später. Die haben Pizza und Getränke den ganzen Tag bekommen. Ja. Aber die haben kein Geld bekommen oder auch kein Spritgeld oder sowas. Ja. Das sind halt alles Enthusiasten, Menschen, die man über Jahre kennt. Einer zum Beispiel, Michael Berg
mit der Pritsche.
Mit seiner Pritsche. Michael Bergs Autos sind so mit qualitativ das Beste, was es überhaupt gibt.
Ja.
Und Michael hat aber seinem eigenen Auto, hat er gesagt, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich da ist, die Pritsche, hat er extra einen Hänger, ich weiß nicht, ob er den gemietet hat oder ob sein eigener war, aber er hat extra die Pritsche auf den Hänger geladen und mit seinem Alltagsauto hingebracht, damit auch ja nichts schief geht. Und das fand ich wirklich toll, diese ganze, ja, dieser Zusammenhalt, die Leidenschaft. Das zeichnet einfach unsere Szene aus, tatsächlich.
Ja, das sind ja wirklich hochwertige Autos, die hier stehen, ne? Ja. Schon, das ist die Pritsche, da ist Mark Henels Käfer, da ist der Kübel von Carsten Wagner, etc. Also alles auch Leute, die wohnen doch nicht alle mal alle so um die Ecke mal eben. Richtig. Das war echt ein riesen Aufwand einfach für alle und naja, aber das alles so nebenbei so.
Und dann abschließend noch eine schöne Geschichte von vor 3 Jahren, 2022. Da hast du einen sehr bekannten Menschen zu einem sehr breiten Grinsen verholfen.
Ja, da hat sich ergeben, dass der Jean-Pierre Krämer von JP Performance auch was mit Käfern machen wollte. Und er kam da auf die Idee, sich da ein bisschen mehr reinzufuchsen. Aber er hatte natürlich aus der luftgekühlten Szene wenig Ahnung und sagte, das muss ich mir jetzt erstmal genau angucken, was gibt's denn da für unterschiedliche Sachen und so weiter und so fort. Und da kam er auf dich zu, Georg.
Genau.
Und du kamst, glaube ich, dann auch wieder auf die Idee, das Ganze untermalen wir natürlich auch mit Live-Objekten, also richtigen Autos. Und dass er sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen könnte. Und dann waren wir tatsächlich dort zum Videodreh mit 3 Käfern. Das war der Olaf Albers mit seinem Ovali-Käfer. Er hat auch einen dickeren Motor drin, 1914 Kubikzentimeter, ich schätze mal 130, 140 PS. Das zweitälteste Auto war dann mein Käfer gewesen mit dem 2110er. Der hat so 157 PS am Rad. Und dann war da noch ein sehr, sehr schneller 1303 da gewesen. So ein richtiges German-Style-Auto. Das hatte, glaube ich, auch die meiste Leistung mit über 200 oder an die 200 PS. Und die Autos waren da. Und wir fingen im Prinzip an, dass du ein bisschen was erklärt hast in dem Video. Genau. Also das Video ist mit Sicherheit auch noch online. Kann man bei JP Performance sehen. Hat, ich glaube, fast 800.000 Views inzwischen.
Genau.
Und du erzählst erst ein bisschen was über die verschiedenen Typen und dann ging es natürlich auch ans Fahren. Und das war, finde ich, ein extrem witziges Ding, weil der Jean-Pierre, der ist es gewohnt, irgendwie Ferraris und 1000 PS Autos zu fahren und der setzte sich auf einmal in so einen Käfer rein, der halt 150 PS hat und der hat trotzdem einen solchen Spaß in den Autos gehabt und war, glaube ich, auch wirklich beeindruckt, wie schnell die Autos gehen und wie gut die gehen. Und er hat eigentlich noch nicht mal so arg aufs Gas gelatscht. Ich habe eigentlich gesagt, er muss es eigentlich noch ein bisschen weiterziehen. Er muss ein bisschen mehr noch rausholen. Aber ich glaube, das hat er verständlicherweise auch nicht gemacht, als er gefahren ist. Weil Nummer eins weiß er nicht, wie ich das Auto geschraubt hat und ob alles wirklich gut funktioniert. Und logischerweise wollte auch nichts kaputt machen. Aber ich glaube, das, was er erfahren hat, war trotzdem schon ziemlich beeindruckt, weil er hat sich wirklich arg kaputt gelacht beim Fahren. Also er hat wirklich Spaß gehabt. Ja. Und das war, wie gesagt, auch für mich ein ganz cooles Erlebnis. Und das mal live zu erleben, wie sie Videos gemacht werden und sowas. Und ich muss auch echt sagen, das ist ein super sympathischer Mensch und der ist genauso, wie er in seinen Videos rüberkommt, ist er im Real Life und netter Kerl, definitiv. War eine coole Sache auch, ja.
Da sind wir wieder was bei dem, was Helge gesagt hat. 200 Käfer PS, die fühlen sich halt an wie 500 Golf PS.
Ja, habe ich erzählt bei In einer anderen Folge, bei der Folge mit Kai Behrens, da hatten wir das Thema auch, genau.
Ja, so ein Käfer geht einem unheimlich gut. Ich weiß noch, meine heutige Frau, die Pamela, die fuhr, als ich sie kennengelernt hatte, ein GTI, auch mit 205er GTI, mit 200 PS. Und die sagte, ja, du hast so einen Käfer und sowas, ja. Und ist dann natürlich da auch mal mitgefahren. Und dann weiß ich noch, sind wir auf die Landstraße und dann habe ich halt mal ordentlich auf den Pinsel getreten. Und die war mehr als geschockt, was da auf einmal passiert ist. Und obwohl sie, wie gesagt, 200 GTI PS mehr als mein Käfer hat gewohnt war, ist es halt einfach viel ungefilterter in so einem Käfer, ne? Also das ist laut, man sitzt sehr eng zusammen und wenn man, wie gesagt, bei dem Auto auch ordentlich aufs Gas tritt mit der FK10, da passiert erst so ab 4000 Touren passiert da erst richtig was. Und aber wenn die greifen, dann geht da auch mal das Heck ein bisschen nach links oder nach rechts. Das ist schon sehr spektakulär, ja. Ja. Macht immer Spaß.
Das ist ein schönes Schlusswort, Sven. Macht immer Spaß. Es macht auch immer Spaß, wieder mit dir zusammen zu hocken,
ja,
und Geschichten zu hören, die ich teilweise natürlich schon kannte, zum anderen aber auch nicht und sehr spannend fand. Und ja, danke dafür. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Sven.
Ja, sehr, sehr viel Dank auch an euch für die Einladung. Und ich finde es toll, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mit euch darüber zu sprechen.
Ja. Sehr gerne. Fotos von dem Ganzen findet ihr natürlich, also die das begleiten, findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Kanal, auf unserem Facebook-Kanal unter Vintage Wolfsburg.
Genau, wie immer. Lasst ein Abo da. Kommentiert natürlich, sendet uns ein Feedback. Wir sollten auch das Video übrigens verlinken von JP Krämer.
Ja, das packen wir in die Shownotes, beziehungsweise verlinken wir auch auf...
das müsst ihr euch mal angucken.
Auf Facebook und auf Instagram.
Das lohnt sich wirklich, ja. War super, super Video.
Super Video. Sieht man einen Käfer in Action mal, das hat was.
Genau. Auf jeden Fall. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
Bis dann.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss, ihr Lieben.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Omes.